Ich bin eine Predigt der City Church Würzburg. Predigten der City Church Würzburg gibt es im Internet unter www.citychurch.de.
Wie Lydia jetzt schon gesagt, wir sind mitten in einer Predigtreihe. Und in dieser Predigtreihe geht es um die Oscars. And the Oscar goes to. Also wir beschäftigen uns mit Filmen, mit guten Filmen, mit Filmen, die so gut sind, dass sie den wahrscheinlich wichtigsten Filmpreis der Menschheit gewonnen haben. Für ganz unterschiedliche Sachen. Es gibt ja Preise für den besten Schauspieler und den besten Film und die beste Kameraführung und die beste Filmmusik und den besten Kurzfilm und den besten animierten Kurzfilm. Und es gibt sehr, sehr viele Oscars. Als wir die Reihe konzipiert haben, da war noch nicht klar, wer die Oscars gewinnt. Und wir haben einen Film ausgesucht, Christoph und ich, wir waren uns ziemlich sicher, der räumt ab. Ja, der räumt richtig ab. Und am Ende waren wir ganz froh, dass er wenigstens einen Oscar gewonnen hat. Sonst hätten wir die Flyer einstampfen müssen oder irgendwie, das hätte da nicht gepasst. Aber der Film heute, der hat einen Oscar gewonnen. Für die beste Buchadaption. Also kein Film im letzten Jahr hat nach Meinung der Oscar-Akademie besser ein schon bestehendes Buch in ein Drehbuch verwandelt und dann auch verfilmt. Also es geht um einen Autor, der das gemacht hat. Das ist sicher keiner der ganz großen Oscars. Dafür war es eine große, vielleicht die größte Dankesrede der diesjährigen Oscar-Verleihung. Wenn du die angeschaut hast, kannst du dich bestimmt an diesen jungen Mann erinnern. Um wen es geht, das seht ihr jetzt. Eine großartige Rede. Kommt dieser unscheinbare Mensch, der es anscheinend auch nicht gewohnt ist, oft auf Bühne zu stehen, auf diese Bühne und erzählt das. Graham Moore, ein Oscar für die beste Buchadaption. Und ich großer Respekt für so eine persönliche und bewegende Botschaft. Das Spannende ist, dass sich in diesem Film, The Imitation Game, da wo er das Buch umgearbeitet hat zu einem Drehbuch, seine eigene Lebensgeschichte mit der Geschichte dieses Films verbinden. Es geht um Außenseitertum. Er verbindet vor hunderten Stars, tausenden Stars und Millionen von Menschen am Fernseher seine eigene Lebensgeschichte, sein sich anders fühlen mit der Lebensgeschichte von Alan Turing. Von dem werden wir gleich noch mehr sehen und hören. Sein Lebensthema, das wird zum Lebensthema des Films. Ich raschle. Ist jetzt besser? Ja. Sein Lebensthema, das wird zum Thema dieses Films. Und es ist auch das Thema unserer Predigt heute. Es geht um Menschen, die es immer wieder gibt. Immer wieder gibt es Menschen, die anders sind als andere Menschen, die sich anders fühlen als andere Menschen.
So, jetzt könnt ihr mich besser hören. es geht um Menschen, die anders sind, die sich anders fühlen als andere Menschen. Freundlich beschrieben, es geht um außergewöhnliche Menschen. Nicht ganz so freundlich beschrieben, es geht um absolute Außenseiter, um totale Weirdos. Ja, Menschen, die irgendwie anders sind, bizarr, könnte man weird übersetzen. Ich denke, nicht jeder, aber doch schon ganz schön viele von uns haben das erlebt. Wir haben das an irgendeiner Stelle in unserem Leben so gefühlt, dass wir draußen sind, dass wir nicht dazugehören, dass wir nicht Teil des Ganzen sind. Wir sind anders als die Gruppe, wir passen nicht dazu. Vielleicht bist du als Kind von einem Ort zu einem anderen Ort umgezogen und du warst neu in der Klasse. Vielleicht bist du nicht nur in Deutschland in einem Ort umgezogen, sondern du bist in ein völlig neues Land gekommen und hast dich fremd gefühlt. Und die anderen haben dir auch gezeigt, du bist fremd. Und deine Klassenkameraden, die waren nicht besonders nett zu dir, einfach weil du anders warst, weil sie vielleicht auch überfordert waren mit dem, wie du warst. Wie du vielleicht auch immer noch bist. Und die Klassenkameraden, das waren für dich vielleicht keine Kameraden, sondern eher Gefahrenpunkte. Du hattest Herzklopfen, wenn du zur Schule gegangen bist, und hattest Angst vor diesen Leuten. Vielleicht ist dir das passiert oder du hast eine Behinderung, sichtbar für jeden, und die kannst du auch nicht einfach ändern. Das bekommt jeder mit und du bist außerhalb der Gesellschaft. Menschen behandeln dich so und du fühlst dich so, wie wenn du nicht dazugehörst. Oder du warst schon immer schlauer als andere. Du warst schon immer schlauer als andere und wurdest dafür gemobbt. Und inzwischen zeigst du das am besten gar nicht mehr, was du drauf hast. Du redest darüber nicht. Du stellst dein Licht absichtlich unter den Scheffel, damit man nicht ganz so merkt, ey, ich bin ein bisschen anders wie die anderen. Ich meine, bei Big Bang Theory, da finden alle die Geeks und Nerds super cool, aber im wirklichen Leben, da will keiner was mit denen zu tun haben. Und das merkst du, das weißt du ganz genau. Es gibt 1000 Gründe, warum du das Gefühl hast, nicht dazuzugehören. Du verhältst dich nicht so, wie man das in deiner Familie erwartet. Du ergreifst nicht den Beruf, den man erwartet. Du stehst auf Mädels, obwohl du auf Jungs stehen solltest, oder du stehst auf Jungs, obwohl du ein Typ bist. Und das macht Probleme. Vielleicht gehörst du zu einer Subkultur, die keiner versteht, und du erklärst zum 100. Mal, dass Manga und Cosplay nicht einfach nur Comic ist. Aber das versteht keiner und alle halten dich für einen Freak. Oder du erklärst zum 100. Mal, dass zwischen der Ultrasubkultur und der Hooligan-Subkultur ein Unterschied besteht. Und keiner hört dir zu. Alle lachen jetzt, die wissen, dass ich bei den Ultras bin. Oft bekommen wir das im Leben halbwegs hin. Wir haben außergewöhnliche Seiten, aber die verbannen wir dann mit den Jahren in eine bestimmte Nische unseres Lebens, in die Ecke. Wir machen das zu einem Hobby und reden darüber als ein Hobby und dann ist es gesellschaftlich akzeptiert. So einen kleinen Spleen, das darf sich jeder erlauben. Ich habe das auch so gemacht. Bei uns in der Wohnung hängen Fotos von Ultras, von der Subkultur, zu der ich mich fühle, und ich habe nicht immer Bock auf diese Diskussion, deswegen hängen die Fotos im Schlafzimmer. Und wenn Leute uns besuchen und ich nicht weiß, ob ich das denen erklären will oder ob die da jetzt nachfragen, dann zeige ich ihnen einfach das Schlafzimmer nicht. Das verstehen die dann auch alle, weil die denken, das hängt mit dem Schlafzimmer zusammen, aber es hängt mit den Bildern zusammen. Das sind ganz harmlose Bilder, sind einfach 20 von meinen Freunden drauf, aber ich muss es immer erklären und habe nicht immer Lust dazu. Also wir verdrängen das, wir stellen das in die Nische, weil wir keine Außenseiter sein wollen. Ich weiß, dass ich an manchen Stellen ganz anders denke als viele hier im Saal und das hat mit meiner Subkultur zu tun. Deswegen rede ich über die Themen nicht so oft mit euch, weil mir das zu anstrengend ist. Und wahrscheinlich machen die meisten Leute von euch das ähnlich mit irgendwelchen Sachen. Ja, irgendjemand, der total auf irgendwas steht, merkt irgendwann, ich nerve die anderen damit. Also verbanne ich das in der Ecke und rede nur in meiner ganz kleinen Gruppe darüber, ja. Da, wo wir uns verstehen, die Eisenbahnfreunde oder die Taubenzüchter oder die irgend sowas. Oder eben die Ultras. Graham Moore ermutigt die Menschen, ganz, ganz anders damit umzugehen. Er sagt, stell dir vor, du bist anders, nicht nur ein bisschen anders, du bist komplett anders, so dass du das nicht in diese Nische drücken kannst, als ein Hobby deklarieren und dann fällt es keiner mehr auf und es ist gesellschaftlich akzeptiert. Stell dir vor, du bist so anders, dass du einfach nicht dazugehörst, dass du kein Teil der Gruppe bist. Das könnte dich fertig machen. Graham hat es dazu gebracht, dass er als Teenager versucht hat, sich umzubringen. Und zum Glück hat er es nicht getan. Er hat ein wunderbares Drehbuch geschrieben. Aber Graham hat weitergelebt. Und gerade weil er anders war, hat er vielleicht Großes geschafft. Weil er andere Gedanken hatte als die meisten, hat er eben ein Drehbuch geschrieben, das nicht ist wie die meisten, sondern besser. Könnte es sein, dass es manchmal gerade die Besonderen sind, die Nerds, die Geeks, die Weirdos, die Großartiges leisten? Könnte das sein? So, jetzt, ich hab's verzockt. Die Technik ist nicht schuld. Das ist Alan Turing. In The Imitation Game geht es genau um diesen Mann, besagten Alan Turing, von dem er geredet hat, der nicht auf der Bühne steht. Alan Turing hat Großartiges geleistet. Großartiges. Ihr könnt einfach mal bei Google diesen Namen eingeben, lest euch den Wikipedia-Artikel durch und dann seht ihr einfach mal, was für Phänomene alle nach diesem Mann benannt wurden. Also gar nicht irgendwelche Ehrungen, sondern nur Phänomene, die er entdeckt hat oder die andere entdeckt haben und gesagt haben, ohne die Arbeit von Alan Turing hätte ich es nie entdeckt. Deswegen benenne ich es nach ihm. Alan Turing war ganz anders. Mit Sicherheit war er ein Außenseiter. Aus verschiedenen Gründen, aus gut verständlichen Gründen und aus heute unverständlichen Gründen. Aber seht am besten selbst. Alan Turing, ein Visionär, ein Außenseiter und ein Genie. Das sind so die Labels, die da drauf kommen. Und wahrscheinlich stimmen sie auch halbwegs. Wir sind unterwegs mit Super-Egos. Diese Filmszenen haben euch vielleicht einen Eindruck davon gegeben. Fahren mal kurz da, wo wir hinwollen. Genau hier hin. Super schlaue Köpfe in einem Raum. Ja, richtige Nerds. Und sicher ist das an sich schon krass, aber da ist dieser eine Alan Turing und der ist noch ein bisschen ein härterer Fall als die anderen. Ihm fällt es wohl extra schwer, sich auf andere Leute einzulassen, sich mit ihnen zu arrangieren. Er möchte sein eigenes Büro haben, er möchte den anderen nicht immer erklären, was er tut, das hält ihn nur auf. Ein Querkopf. Und um ehrlich zu sein, scheint er auch sau arrogant zu sein. Also es gibt schon auch verständliche Gründe, warum er ein Außenseiter ist. Kein unbedingt angenehmer Mensch, aber ein extrem fähiger und besonderer Mensch. Vielleicht und wahrscheinlich gerade, weil er so anders und besonders ist. Turing wächst als schlauer Kopf in einer rauen Welt auf. In einem englischen Internat. So eine Art Elite-Internat. Er tut sich schwer mit Menschen. Er findet keinen Freund, mit dem er gut auskommt. Einen einzigen findet er. Mit dem Rest der Schüler kommt er nicht klar. Er lebt in seiner eigenen Welt, zurückgezogen. Er ist schlauer als die anderen. Und er versucht, das zu verstecken. Als Teenager stellt er fest, dass er nicht nur schlauer ist, dass er nicht nur anders und mehr denkt als die anderen, sondern dass er auch anders fühlt. Er verliebt sich in seinen einzigen Freund. Er ist homosexuell und in der Zeit, in den 1920er und 1930er Jahren in Großbritannien, war das gesellschaftlich nicht akzeptiert. Es war sogar verboten. Und dann baut sich dieser Film in drei Handlungssträngen auf. Der erste Handlungsstrang, das ist eben dieses Leben im Internat. Die Schulzeit von Alan, der Beginn des Außenseitertums. Er denkt und er fühlt anders. Er ist anders. Er ist ein Außenseiter. Ein Weirdo. Ein bizarrer Typ am Rand. Das ist der erste Handlungsstrang. Und der zweite Handlungsstrang, der spielt später. Im Film springt es dann immer hin und her. Am besten schaut ihr euch das selbst mal an. Das ist so der Haupthandlungsstrang. Großbritannien ist im Zweiten Weltkrieg. Vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, diese Enigma-Maschine, deutsche U-Boot-Codes werden verschlüsselt, man kann sie nicht abhören. Die Deutschen gewinnen im Luftkrieg Oberhand, weil die Briten nicht wissen, wann greift wer wo an. Und sie tun alles, um diesen Code zu entschlüsseln. Dieser Code muss geknackt werden. Turing, einer der begabtesten jungen Männer damals in Großbritannien, ist auch mit von der Partie zusammen mit diesem Team, das wir eben gesehen haben. Die anderen im Team, die versuchen, diesen Code zu knacken, so wie man eben einen Code knackt. Man versucht rauszufinden, was ist der Buchstabe, der am häufigsten in deutschen Funksprüchen vorkommt, von dem, was wir hier Zahlensalat, den wir hier haben, was ist da der häufigste Buchstaben? Und dann versucht man so zu schließen, wie könnte das sein? Das Problem ist, jeden Tag beginnt die Sache von vorne. Die anderen knacken immer wieder ein paar Funksprüche, aber nie das System. Man kann schon einzelne Funksprüche knacken, aber nie dieses System der Enigma. Und Turing versucht es anders. Turing versucht das System zu knacken. Er versucht den großen Wurf. Ganz anders als die anderen. Er will eine Maschine bauen, die maschinelle Verschlüsselung der Deutschen maschinell entschlüsselt, weil er glaubt, das geht nicht anders. Eine Maschine der Rechenleistung, eine Maschine kannst du nicht im Kopf begegnen. Er versucht den großen Wurf, er legt sich mit dem anderen an und er ist auch nicht fähig, normal mit den anderen zu kommunizieren. Es gibt eine Szene, da bekommt er von dem Teamleiter einen guten Tipp und er sagt, das ist keine ganz dumme Idee. Und dann die Frau, die ihr da seht, die ist übrigens von Hollywood ziemlich konstruiert, aber man braucht eine Liebesgeschichte. Die Frau sagt dann, in seiner Sprache heißt das wohl vielen Dank. Ja, also man sieht, er ist kaum fähig, mit den anderen gut zu kommunizieren. Aber er versucht den großen Wurf. Seine Fähigkeiten und seine Schwächen setzt er in dieses Projekt rein. Er macht sein eigenes Ding. Turing baut, ihr seht es hier hinten, Bomb heißt sie irgendwie, wurde sie benannt. Es ist eine Art Vorläufer des Computers, einer der ersten großen, bedeutenden Schritte in Richtung Computer. Er hat auch später weiter daran geforscht. Er war einer der Vorläufer der Computerforschung. sein Einzelgängertum, das machte ihn anders und das machte ihn zum Visionär. Er schafft Bahnbrechendes, weil er aus der Masse heraussticht, weil er auch abseits der Masse steht, weil er anders ist. Die anderen, sie haben seinen Weg vielleicht viel zu schnell als Spinnerei abgetan und er blieb fest, er hat weiter an dieses Teil geglaubt und am Ende ist es diese Maschine, die Enigma knackt. Er ist ein Außenseiter, ein Nerd, ein Weirdo. Und genau darum ist er vielleicht auch ein Visionär, ein Held und ein Genie. Weil er sich selbst nicht verleugnet hat, zumindest auf dem technischen Gebiet nicht, und weil er seinen Weg gegangen ist, seinen ganz eigenen Weg, seine besonderen Fähigkeiten und seine Schrulligkeit hat er genutzt und hat vielleicht nicht die Welt gerettet, aber zumindest Großbritannien im Krieg mitgerettet. Mich hat diese Geschichte an Noah erinnert, genau genommen meine Frau. Ich habe ewig lang überlegt, was gibt es für Geschichten. Es gibt in der Bibel Geschichten von abgefahrenen Maschinen. Es gibt so Hesekiel-Visionen, da kommt so eine Art Raumschiff, vielleicht würde man heute sagen. Aber das baut niemand, sondern das sieht er nur als Vision. Ich habe an Noah gedacht. Eine ganz andere Geschichte, ein ganz anderer Mensch, eine ganz andere Zeit, eine andere Art von Geschichte. Und doch gibt es gewisse Parallelen. Da ist es, ich könnte es mitlesen, wenn ihr wollt, dies ist die Geschichte Noachs und seiner Nachkommen. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noach ein rechtschaffender, durch und durch redlicher Mann. Er lebte in enger Verbindung mit Gott. Er hatte 3 Söhne, Sem, Ham und Japhet. Alle anderen Menschen konnten vor Gott nicht bestehen. Die Erde war voll von Unrecht und Gewalt. Wohin Gott auch sah, überall nichts als Verdorbenheit, denn die Menschen waren alle vom rechten Weg abgekommen. Da sagte Gott zu Noach: Mit dem Menschen mache ich ein Ende. Ich will sie vernichten samt der Erde, denn die Erde ist voll von dem Unrecht, das sie tun. Bau dir ein Schiff, eine Arche. Mach sie aus festem Holz und dichte sie innen und außen mit Pech ab. Im Innern soll sie viele Räume haben. Sie muss 150 Meter lang sein, 25 Meter breit und 15 Meter hoch. Mach oben ein Dach darüber. Zieh 2 Zwischendecken ein, sodass sie dreistöckig wird. Und bring an der Seite eine Tür an. Ich werde eine Flut über die Erde hereinbrechen lassen, in der alles Lebendige umkommen soll. Weder Mensch noch Tier wird mit dem Leben davonkommen. Mit dir aber schließe ich einen Bund. Ich verspreche dir, du sollst gerettet werden. Geh mit deiner Frau, deinen Söhnen und deinen Schwiegertöchtern in die Arche. Nimm von allen Tieren ein Männchen und ein Weibchen mit, damit sie mit dir gerettet werden. Von jeder Tierart sollst du ein Paar in die Arche bringen, damit sie am Leben bleiben. Alle Arten von Landtieren und Vögel. Nimm jedem Tier sein Futter mit und auch genug zu essen für dich und deine Familie. Noach tat alles genau so, wie Gott es ihm befohlen hatte. Die Geschichte von Noah ist ziemlich lang. Sie geht über mehrere Kapitel. Das ist zu lang für heute. Und ich will sie euch nicht ganz vorlesen. Es gibt auch super, super viele Fragen, die mit der Geschichte von Noah verbunden sind, die mir selber gekommen sind, wo ich überlegt habe, kann ich die einfach übergehen, und ich übergehe sie heute. Ja, ich sage euch die Fragen und sage euch dann, ich kann sie euch heute nicht beantworten, weil es entweder zu lange dauert, weil es nichts mit dem Thema zu tun hat oder weil ich auch keine Antworten habe, ganz unterschiedlich. Da ist zum Beispiel die Frage, warum vernichtet er seine eigene Schöpfung? Also er schafft doch diese Welt und dann vernichtet er sie komplett. Oder rettet er sie? Rettet er sie vor sich selbst? Ist das die letzte Möglichkeit, dass er das letzte Gute, was noch da war, nimmt und neu anfängt? Und wenn die Geschichte weitergeht, dann wird erzählt, Gott reute das, dass er das getan hat. Gott ändert seine Einstellung zum Menschen. Ändert Gott sich vielleicht sogar selbst? Und wie passt es mit unserem Gottesbild zusammen? Dann die Frage, ist diese Geschichte überhaupt passiert? Das fragt man sich ja. Ist das wirklich passiert? Und wenn man sagt, naja, es ist nicht passiert, warum erzählen dann aber auf der ganzen Welt irgendwelche Völker diese Geschichte? Es gibt in Peru eine sehr, sehr ähnliche Geschichte, zumindest wo ein Junge am Ende auch als Zeichen für den Frieden einen Regenbogen bringt. Wieso erzählt man das in Peru vor 3000 Jahren? Fragen, die ich jetzt nicht beantworten will, weil mir geht es um eine Sache. Es geht mir darum, dies ist die Geschichte von Noach und seinen Nachkommen. Im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen war Noah ein rechtschaffender und durch redlicher Mann. Er lebte in enger Verbindung mit Gott. Wir lesen es ja oft aus der Sicht von Noach, dem Helden. Ja, den kennen wir aus dem Kindergottesdienst. Mal klar, wer sollte auch sonst diese Geschichte erzählen? Ja, er hat ja überlebt. Aber mal ehrlich, Noah war offensichtlich für seine Zeitgenossen ein komischer Kauz. Dies ist die Geschichte von Noah und seinen Nachkommen im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Also es ist einer, der lebt im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen. Als einziger lebt er ganz anders wie die anderen. Jetzt sagen wir vielleicht, Noah ist ein Held, der hat ganz auf Gott vertraut und deswegen wurde er gerettet. Aber in der Zeit, wo Noah selber gelebt hat, müssen wir schon davon ausgehen, dass Noah ein absoluter Außenseiter war. Wenn alle anderen anders leben und Noah hält sich als einziger an irgendwelche Gesetze, das ist seltsam. Das ist heute wie, weiß ich nicht, Frutarier, die sich das Gesetz gegeben haben, sie essen nur, was vom Baum runtergefallen ist. Irgendwie, das kommt uns komisch vor. Und wahrscheinlich wurde Noah in seiner Gesellschaft auch so beachtet, so betrachtet. Noah war wunderlich, ein Weirdo, ein Außenseiter. Man muss wohl sagen, Noah war ein kompletter Außenseiter. Und wenn Noah selber nicht komplett übergeschnappt war, hat er bestimmt auch manchmal an sich gezweifelt. Wenn er nicht so völlig, völlig von sich überzeugt war, hat er an sich gezweifelt, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg unterwegs? Bin ich auf dem Holzweg oder spinnen alle anderen? Und die anderen haben sich ziemlich sicher gefragt, spinnt dieser Noah nicht einfach? Und dann setzt er noch einen drauf. Sie fragen sich, kann er sich nicht wie die anderen benehmen? Der hält sich wohl für was Besseres, für oberklug, für ein Genie. Wer das Genie spielen muss, der muss das Genie sein. Und die Leute waren wahrscheinlich nicht so überzeugt, dass Noah wirklich ein Genie ist. Diese Zeit war eine ruppige Zeit, das lesen wir in dieser Geschichte. Und wenn Noah ein Außenseiter war, dann ist davon auszugehen, dass er Gewalt erlebt hat. Weil Außenseiter in Gesellschaften, wo es keinen Schutz gibt, immer Gewalt erleben. Auch heute bei uns erleben Außenseiter Gewalt, verbale Gewalt oder physische Gewalt. Geht mal davon aus, dass Noah auch mal ein paar auf die Fresse bekommen hat. Der war ein leichtes Opfer. Und dann redet Gott zu Noah und wir kennen diese Geschichte meist so, da ist einer, ein gottesfürchtiger Mann und deswegen redet Gott selbst zu ihm. Was für eine Ehre. Er gibt ihm den Auftrag, ein Schiff bauen zu lassen und genau so rettet er Noah und so rettet er seine ganze Schöpfung. Und Noah hat seinen Anteil daran, dass wir heute leben, weil er gehorsam war. Was für ein toller Typ. Als Pastor hat man manchmal mit Leuten zu tun, die kommen zu einem und sagen einem, Gott hat mir gesagt. Und dann werde ich ganz vorsichtig. Weil meistens, wenn jemand das so kommt, dann hat er einfach, ist er sehr von sich selbst überzeugt. Nicht immer, aber oft. Ich werde vorsichtig, wenn jemand sagt, Gott hat mir gesagt das, und dann kommt irgendwas ganz, ganz Seltsames. Da pass ich auf, da schaue ich zweimal, dreimal, viermal, fünfmal hin, ob das sein kann. Und genauso tritt Noah auf. Und was wir heute als den Helden Noah feiern, war damals für die Leute wahrscheinlich komisch. Der ist ein Spinner. Keiner glaubt ihm, jetzt setzt er noch einen drauf und sagt, ja, Gott hat mir das gesagt. Gott selbst hat mit mir geredet. Aber Noah, der wunderliche Typ, der Außenseiter, das Genie, er bleibt sich selbst treu. Er hat sein Leben diesem Gott verschrieben. Er baut ein riesiges Boot, um damit die Schöpfung zu retten. Und er rettet sie. Gott nutzt genau diesen wunderlichen, diesen seltsamen und auch irgendwie unglaublich charakterfesten, sturen Typen Noah, um damit die Welt zu retten. Noah hat etwas unglaublich Großes geschaffen. Am Ende wird Noah gerettet. Er überlebt in seiner Arche und mit ihm die Schöpfung. Von diesem Boot startet nochmal alles neu. Reset, eine Art Neuschöpfung. Dass es Leben gibt, das ist in dieser Geschichte keine Selbstverständlichkeit, dass wir leben können und leben dürfen. Es ist ein Geschenk und dieses Geschenk kommt genau durch einen Außenseiter, durch einen am Rand, durch einen wunderlichen, seltsamen Typen. Und dann sagt Gott am Ende der Geschichte, ich will die Erde nicht noch einmal bestrafen, nur weil die Menschen so schlecht sind. Alles, was aus ihrem Herzen kommt, ihr ganzes Denken und Planen, ist nun einmal böse von Jugend auf. Ich will nicht mehr alles Leben auf der Erde vernichten, wie ich es getan habe. Von jetzt an gilt, solange die Erde besteht, nie werden aufhören Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Gott gewinnt einen neuen Blick auf die Menschheit. Er sagt, nee, die sind immer noch nicht in Ordnung. Die sind nicht ganz toll und das spüren wir ja auch, dass nicht alles toll ist. Da gibt's Böses von Jugend an. Aber ich will sie nicht mehr vernichten. Dann kommt der Regenbogen als Symbol und so. Vielmehr sagt Gott, ich will von jetzt an Saat und Ernte ermöglichen. Frost und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die Welt wird jetzt in geregelten Bahnen laufen. Zumindest halbwegs. Wenn wir heute früh irgendwie die Nachrichten anmachen, hören wir von Nepal und denken uns, naja, es ist keine Flut, aber gut ist es auch nicht. Aber grundlegend sagt Gott, ich will die Welt nicht nochmal vernichten. Von jetzt an entschließt sich Gott, das Leben zu erhalten. Und die Geschichte geht weiter. Wir haben vorhin davon gesungen. Sie geht mit dem Kreuz weiter, mit Gott, der sein eigenes Leben für die Welt gibt. Wahrscheinlich kennst du diese Geschichte und wenn du sie nicht kennst, dann lass sie dir erzählen von der Person, die dich heute mitgebracht hat oder von mir oder von irgendjemand von der Band, von deinem besten Freund, den du hier kennst. Lass dir diese Geschichte erzählen. Es ist eine Geschichte von Gott, der selbst zum Außenseiter wird, um diese Welt zu retten. Am Kreuz. Verlacht und verspottet als seltsamer Typ. Aber Gott rettet die Welt ein für alle Mal. Zurück zu den Außenseitern. Zu Graham Moore, zu Noah, zu Alan Turing. Die sind ganz unterschiedlich, aber eines verbindet sie. Graham Moore hat sich nicht umgebracht. Er hat sein Außenseitertum in Fantasie verarbeitet und einen Oscar gewonnen. Noah hat überlebt. Er hat die Schöpfung gerettet und war übrigens der erste Winzer der Geschichte. Das ist eine Randbemerkung. In so einem ganz schlauen Kommentar steht, hier wird eine kulturhistorische Leistung des Noah hervorgehoben. Und wir Franken sagen vielen Dank. Allerdings, der Wein hat Auswirkungen. Am Ende der Geschichte liegt er besoffen, nackt in seinem Zelt und das führt zu Knatschen der Familie. Also er ist so ein bisschen ein tragischer Held. Er rettet die Welt, aber am Ende zerbricht seine Familie. Und Alan Turing, er wurde bald vergessen. Er hatte großen Anteil am Sieg der Alliierten. Aber über seinen bahnbrechenden Erfolg durfte er nicht reden. Ein streng geheimes Leben ist der deutsche Untertitel. Er arbeitet weiter an der Universität. Er legt wichtige Grundlagen für das Computerzeitalter. Der ist so mit Zuse auf einer Ebene zu sehen. Seine Homosexualität flog auf und er wurde gezwungen, dafür ins Gefängnis zu gehen oder sich einer ganz krassen Hormontherapie zu unterziehen. Also eine chemische Kastration. Die Hormone haben ihn so verändert und so geschädigt, das ist der dritte Handlungsstrang des Films, dass er am Ende allen Lebensmut verloren hat und sich umbringt. Am Ende nimmt er sich das Leben. Für viele Jahre wird er vergessen, bis sich die Einstellung der Gesellschaft zur Homosexualität nach und nach ändert. Inzwischen ist er rehabilitiert und wird als das angesehen, was er war. Einer, der entscheidend geholfen hat, den Zweiten Weltkrieg zu gewinnen. Das hat bis 2013 gedauert. Heute gilt er als Held des Computerzeitalters. Drei Menschen, Graham Moore, Noah, Alan Turing. Drei Außenseiter, drei Visionäre, drei Genies. Zwei Sachen für die nächste Woche. Erster Gedanke. Könnte es sein, dass in unserer Gesellschaft an den Rändern wunderliche Menschen gibt? Sagen wir Nerds, Weirdos, Freaks. Außenseiter, warum auch immer. Könnte es sein, dass genau Gott diese Menschen, die du komisch findest, genau so geschaffen hat, weil er mit ihnen, wenn ich die Welt retten will, dann sie doch zumindest ein Stückchen besser machen will, genau mit den Fähigkeiten, die sie haben. Und könnte es sein, dass du dann diese Menschen am Rand, dass du ihnen anders begegnen solltest, dass du ihnen anders begegnen musst, als du es jetzt tust. Tu das, begegne denen anders. Und könnte es sein, dass du hier sitzt oder den Podcast hörst und dich genau mit einem von diesen drei Außenseiter identifizieren kannst. Weil du mitfühlen kannst mit denen, weil du das Gefühl hast, genau so jemand zu sein. Warum auch immer. Könnte es sein, dass Gott dich genau so besonders gemacht hat. Dir genau diese besonderen Fähigkeiten gegeben hat, weil er das so wollte. Und weil er dich mit deinen speziellen Fähigkeiten gebrauchen will, diese Welt zu retten und diese Welt zu verbessern und zu verändern. Dann solltest du dich nicht umbringen und du solltest es auch nicht verstecken, dass du anders bist als andere, sondern du solltest es sagen und dazu stehen und dann deine Fähigkeiten zur Ehre Gottes einsetzen und für das Gute in dieser Welt. Daran glaube ich. Amen.
Weitere Predigten sowie Informationen zur City Church Würzburg findest du im Internet unter www.citychurch.de.